sitz ich auf meinem Bett rum, hab die Kneipe hinter mir, in meinem Kopf geht.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Nach Amoklauf, Regierung legt sich bei schärferem Waffenrecht noch nicht fest. Geteiltes Urteil gegen Hollywood-Produzent Weinstein. Die Nachricht mit Paul Kerker. In Österreich hat vor einer Stunde die Staatstrauer nach dem Amoklauf von Graz geendet. Im Stephansdom in Wien ist eine Gedenkfeier abgehalten worden. Die Pummerin hat geläutet. Am Nachmittag ist im Parlament zuvor der Nationale Sicherheitsrat zusammengekommen. Die Regierungsparteien haben die Opposition über den Stand der Ermittlungen nach dem Amoklauf informiert. Die Koalition hält sich mit politischen Schlussfolgerungen noch zurück, auch wenn ein schärferes Waffengesetz debattiert wird. Aus dem Parlament, Niklas Lercher.
Rund 1,5 Stunden hat die vertrauliche Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats hier im Parlament gedauert. Nach dem Amoklauf von Graz werde man über politische Konsequenzen diskutieren, betont Kanzler Christian Stocker von der ÖVP. Auch über mögliche Verschärfungen des Waffenrechts, aber auf Basis der Ermittlungsergebnisse.
Und dann die richtigen Schlüsse ziehen und nicht aus der Hüfte schießen.
Sie können sich sicher sein, wir werden nicht zur politischen Tagesordnung übergehen.
Ergänzt Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ. Noch sei man in der Phase der Trauer, betont auch Außenministerin Beate Meindl-Reisinger von den NEOS.
Ich glaube, es ist wichtig, jetzt auch diese Tage sich zu nehmen und zu sagen, wir stehen zusammen als Gesellschaft.
Grünen-Chef Werner Kogler fordert heute einmal mehr, die Waffengesetze zu verschärfen.
Man muss die Waffengesetze ihrerseits durchrütteln.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich nach dem Nationalen Sicherheitsrat nicht geäußert.
US-Präsident Donald Trump droht mit noch höheren Autozöllen. Trump sagt, je höher die Zölle seien, desto eher würden ausländische Autounternehmen ihre Werke in den USA bauen. Seit Anfang April gelten 25% Zoll für Autos und Autoteile, die in die USA eingeführt werden. Der neu aufgerollte Prozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein in New York bringt ein geteiltes Urteil. Die Geschworenen haben sich bei einem Vergewaltigungsanklagepunkt nicht geeinigt. Am 2. Juli wird erneut darüber beraten. Gestern haben die Geschworenen Weinstein eines schweren Sexualverbrechens an einer Frau schuldig erkannt, eines zweiten Verbrechens nicht schuldig. Das Strafausmaß wird später verkündet. Weinstein bleibt in jedem Fall in Haft. Er ist seit 2023 in Kalifornien wegen sexueller Übergriffe zu 16 Jahren Haft verurteilt. Forscher haben einen Vorfahren des bekanntesten Dinosauriers, des Tyrannosaurus Rex, gefunden. Er ist viel kleiner und zarter gebaut. Entdeckt hat ihn ein Doktorand, der in der Mongolei auf Jahrzehnte alte Knochenfunde gestoßen ist. Paul Siehorsch berichtet.
Fast 5 Jahrzehnte hatte sich ein prähistorischer Schatz in einer Schublade der Mongolischen Akademie der Wissenschaften verborgen. Dinoskelette ausgegraben in den 1970er Jahren. Bis vor kurzem wurden sie dem Alektrosaurus zugeschrieben, einer Gattung der Tyrannosaurier. Ein Teil der Knochensammlung gehört allerdings zu einer ganz neuen Art dieser Dinofamilie, einem Vorfahren des T-Rex. Das konnte ein kanadisches Forschungsteam um den Doktoranden Jared Rovis jetzt zeigen. Neu entdeckt wurde damit der Kankulu mongoliensis, zu Deutsch Drachenprinz der Mongolei. Ein kleiner Prinz, der Saurier war etwas so groß wie ein sehr großes Pferd, heißt es in der Studie zu dem Fund, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist. Das Tier hatte vor mehr als 80 Millionen Jahren in Zentralasien gelebt, bevor die Tyrannosaurus-Dinos enorme Dimensionen von bis zu 13 Metern Körperlänge und ein Gewicht von mehreren Tonnen erreichten. Der Fund fügt der weit verzweigten Familiengeschichte des T-Rex ein neues Kapitel hinzu.
Das war die Nachricht mit Paul Kranker. Und nun zum Wetter.
29 Grad nach wie vor stellenweise in Vorarlberg und Tirol, rund 20 Grad aktuell im Waldviertel. In knapp einer Stunde geht die Sonne am Neusiedlersee unter, um 20 nach 9 dann am Bodensee. Die Nacht verläuft klar. Morgen scheint damit wieder von der Früh weg die Sonne, Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind aus östlicher Richtung. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad im Waldviertel und 34 Grad stellenweise im Inntal. So viel zum Wetter von Vera Gruber.
Radio Burgenland Extra.
Einen schönen Abend und herzlich willkommen zu einer Stunde Kultur. Mein Name ist Sabine Lentsch. Schönen guten Abend. Auch meinen heutigen Gast darf ich willkommen heißen, Oberstleutnant Alexander Kovac aus Eisenstadt. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Die Martin-Kaserne gehört zu den wichtigsten Gebäuden der Landeshauptstadt Eisenstadt, aber sie ist viel mehr als nur ein militärisches Haus. Sie hat nämlich eine beeindruckende, interessante und auch sehr bunte Geschichte. Und wir machen heute einen Rundgang und schauen auch hinter die Kulissen.
Radio Burgenland Extra.
Ich spreche heute mit meinem Gast, Oberstleutnant, Amtsdirektor, Regierungsrat Alexander Kovac aus Eisenstadt über die Geschichte der Martin-Kaserne. Und Herr Kovac, wir haben uns gleich auf eine einfache Anrede geeinigt, nämlich auf Herr Kovac.
Wunderbar.
Seit 2018 beschäftigt sich eine Forschergruppe von Historikern mit der Aufarbeitung der militärischen Geschichte der Kaserne in Eisenstadt. Und Sie sind da ganz vorne dabei. Warum denn? Was fasziniert Sie denn an dieser Kaserne?
Ja, die Geschichte hat mich grundsätzlich schon in der Schule immer interessiert und auf meinem Arbeitsplatz in der Martin-Kaserne beim Militärkommando Burgenland habe ich jetzt die Möglichkeit, diesem persönlichen Interesse auch ein bisschen nachzukommen und wurde 2024 zum Obmann des Militärhistorischen Vereins, stehe also dieser Forschergruppe vor und gemeinsam versuchen wir, die Geschichte der Martin-Kaserne zu erforschen.
Den Verein, den sprechen wir später noch ein bisschen an. Ich möchte zurückkommen zu dieser Kaserne. Das ist ja durchaus ein Haus mit sehr wechselvoller Geschichte. Sie war zum Beispiel von 1922 bis 1930 auch Sitz des Landtages und der Landesregierung.
Das ist richtig. Begonnen hat die Geschichte aber bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau von 1853 bis 1858. Wurde dann 1858 fertiggestellt und eröffnet als KK-Kadetteninstitut und hat dann im Laufe der Geschichte, wie Sie angesprochen haben, eine wechselseitige Verwendung, einerseits als militärische Bildungseinrichtung und andererseits als klassische militärische Kaserne durchwachsen. Und eine der Verwendungen im 20. Jahrhundert war dann eben auch eine Mehrfachverwendung. Im Erdgeschoss und im ersten Stock der Kaserne war das Bundesheer der Ersten Republik untergebracht. Im zweiten Stock der Burgenländische Landtag, wo diese angesprochene berühmte Sitzung stattgefunden hat, und im dritten Stock eine neu eingerichtete Bundesmittelschule.
Diese Verwendung als Landtag und Landesregierung, das war schon auch etwas Besonderes.
Es war sicher spannend auch für die Schüler dieser neuen Bundesmittelschule. Wenn man den Gang, die Stiegen hinuntergeht, kann man gleichzeitig dem Landeshauptmann als auch dem Bataillonskommandanten eines österreichischen Bataillons begegnen. Also sicher eine interessante Geschichte. Außergewöhnlich aber war dem Mangel an großen Gebäuden zu dieser Zeit geschuldet.
Von der Politik möchte ich gleich weiterkommen zur Ausbildung und Bildung. Wir waren ja ganz kurz da schon. Die Kaserne war ja auch Kadettenschule und Gymnasium.
Genau, wurde gebaut als KK-Kadetteninstitut und dann gab es immer wieder unterschiedliche Bildungsreformen im Bereich des Militärs, wurde dann einmal Militär- und Realschule bis 1908 und dann ab 1908 bis 1918, dem Ende der Monarchie, Militär-Oberrealschule. Nach dem Ende der Monarchie eben diese Dreifachverwendung der Kaserne als Kaserne, Sitz des Burgenländischen Landtages und Sitz einer neu eingerichteten Bundesmittelschule. Und diese Schule ist das heutige Gymnasium Kurzwiese in Eisenstadt.
Wenn Sie durch diese Kaserne gehen, ist Ihnen das so richtig bewusst, wenn Sie sehen, dieser Saal, dieser Gang, da hat sich einfach Geschichte abgespielt?
Wir haben uns auch bemüht, das herauszuarbeiten, also nicht nur in einem Film, über den wir sicher noch sprechen werden, sondern auch in einem historischen Rundgang. Das heißt, wir haben die Räume, die eine besondere historische Bedeutung haben, markiert. Gibt es auch draußen eine Informationstafel, sodass heute ein Grundwehrdiener, der beim Essen im Speisesaal ansteht, dann sieht, okay, hier haben bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts Kadetten ihr Mittagessen eingenommen.
Sie haben es kurz angesprochen, jetzt den Film über die Kaserne. Über den reden wir dann später noch im Detail. Nur jetzt mal so zum Gusto machen, zum Reinschnuppern. Was war Ihnen wichtig, dass dieser Film über die Martin-Kaserne zeigen soll?
Die Botschaft dahinter war zweifellos die wechselseitige Verwendung der Kaserne, aber vor allem auch die enge Anbindung der Geschichte der Martin-Kaserne an die Geschichte der Stadt Eisenstadt und an die Geschichte des Landes Burgenland mit der ersten Sitzung des Burgenländischen Landtages. Das konnten wir, glaube ich, gut herausarbeiten. Was mich besonders freut, ist natürlich, dass wir die Mitarbeiter, die dort jeden Tag in die Arbeit gehen, als auch die Grundwehrdiener, seit diesem Film einen ganz anderen Blick auf die Kaserne haben und vielleicht manchen auch die Augen geöffnet wurden, wie schön dieses Gebäude eigentlich ist.
Was war denn so die größte Überraschung, die Ihnen im Lauf der Recherchen für diesen Film untergekommen ist in der Kaserne?
Die größte Überraschung war im Zuge der Feststellung, wo denn die erste Sitzung des burgenländischen Landtages stattgefunden hat. Da ist man früher immer davon ausgegangen, und diese Geschichte wurde uns auch so transportiert, dass die in einem der großen Säle in der Mitte des Gebäudes stattgefunden hat. Mit meinem Forscherteam ist es gelungen, herauszuarbeiten, und zwar anhand der Fenster, der Ofenanschlüsse, also Dinge, die sich in Wirklichkeit nicht verändert haben im Gebäude, eigentlich eine Unterkunft zu definieren. Es waren zwei Unterkünfte, die zu einem großen Raum zusammengefügt worden sind, und dort fand die erste Sitzung des burgenländischen Landtages statt, und heute ist es eine militärische Unterkunft für Soldaten.
Vom Film möchte ich jetzt aber zur Musik kommen, denn Sie haben die Musik zu dieser Stunde ausgesucht. Was war Ihnen dabei? Was war Ihnen dabei wichtig?
Na, ich habe mich schon bemüht, immer einen persönlichen Bezug daran herzustellen. Und viele Titel, die wir heute hören, haben doch eine besondere Bedeutung für mich.
Ja, und einer auf dieser Liste ist Austropop-Legende Peter Cornelius mit seinem Segel im Wind.
Man trat ihn immer nach die anderen um, weil man sie gar nicht mehr sieht. Nicht eine Minute vergeht, in der man nicht an dich denkt und man spürt, dass die Beziehung zu dir ganz intensiv und völlig Schicksal ist. Du bist elektrisches Fieber und man wünscht sich, dass es nie mehr vergeht. Eine Lawine von Gefühlen reißt mich mit, bis sie mich zärtlich berührt. Ein Mensch, der so wie du gibt, ist ein Mensch, der sehr bald wieder liebt. Du hast die Kraft einer Löwin, doch du treibst so wie ein Segel. Kannst du nicht nur bleiben? Es wäre dumm zu versuchen, an Gesetzen des Lebens zu drehen. Wenn etwas wild ist wie du, dann muss man wissen, dass man das niemals zählt. Es ist dein Recht, so zu leben, denn du hast nur das eine und geht. Du gibst dir nicht gar zufrieden und du weißt, du bist geh also. Kannst du nicht nur bleiben, nur heute Nacht, hilf mir zu verzeihen, gib mir die Kraft, es ist dein Recht so zu leben, denn du hast nur die Sahne umgehen. Du gibst dir nicht gern zufrieden,
Mein Gast in Radio Burgenland Extra ist heute Oberstleutnant Alexander Kovac, Obmann des Militärhistorischen Vereines aus Eisenstadt. Herr Kovac, ich habe es ja vorher kurz angesprochen. Unter Ihrer Leitung ist ein Film entstanden über die Geschichte der Martin-Kaserne, Kreidestaub und Kragenspiegel, die Martin-Kaserne im Wandel der Zeit. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
Die Idee zum Film ist bereits im Jahr 2018 entstanden, wie wir begonnen haben, die Geschichte der Martin-Kaserne aufzuarbeiten. Dann wollten wir das letztendlich auch auf einer Homepage präsentieren und filmerisch darstellen. Und diese Idee hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt, hat sich auch verändert, keine Frage. Und nachdem ich immer wieder im Auslandseinsatz war, hat er sich auch zeitlich verzögert. Die wichtigste Sache war dabei, dass ich ein Team gefunden habe von jungen Filmemachern. Der Regisseur dieses Films ist der Dominik Posch aus Mörwisch. Der hat ein Team gebildet, ein Absolvent der Filmschule Wien. Er hat eine Kamerafrau, die Vicky Kühtreiber und den Michael Bastiani letztendlich aufgestellt, als Team geformt, und mit meiner Forschungsgruppe gemeinsam konnten wir dann hier diesen Film produzieren. Und entscheidend für den Erfolg des Filmes, dass er überhaupt entstanden ist, war, dass diese Gruppe trotz meiner Abwesenheiten immer an die Fertigstellung geglaubt hat.
Sie haben also verschiedene Menschen in diesen Film eingebunden. Wie haben Sie denn diese Experten gewinnen können für diese Arbeit?
Das war einerseits jetzt nicht so schwierig. Die beiden Forscher, die zu meiner Forschergruppe gehören, sind Kulturschützer-Offiziere des Militärkommandos Burgenland. Das ist der Magister Dr. Florian Bayer und der Magister Dr. Josef Eitler. Die gehören an und für sich in der Miliz zum Stamm des Personals des Militärkommandos Burgenland. Und weitere Experten, lokal bekannte Forscher, Historiker, wie die Brigitte Krisanitz und andere, habe ich dann angesprochen, um hier auch die entsprechende wissenschaftliche Expertise in den Film einfließen zu lassen.
Dieser Film heißt Kreidestaub und Kragenspiegel für militärisch nicht so sattelfeste Menschen wie mich. Was bedeutet denn dieser Titel?
Diese beiden Begriffe stehen als Synonyme für die wechselseitige Verwendung der Martin-Kaserne als militärische Bildungseinrichtung. Kreidestaub, auch damals wurde mit Kreide an der Tafel geschrieben, und da gibt es auch ein schönes Foto davon übrigens, ein historisches. Und Kragenspiegel nennt den Kragen der klassischen K&K-Uniform, wo eben ganz oben am Kragenspiegel die Dienstgrade der Soldaten abgebildet sind. Und letztendlich war das dann gar nicht einmal so schwierig, den Titel zu finden, weil es eben genau zeigt, Kreidestaub für Schule, militärische Bildungseinrichtung und Kragenspiegel für Soldaten und Kaserne.
Der Film hat ja im vergangenen Winter dann Premiere gefeiert. Sie haben den auch in der Kaserne präsentiert. Und er zeigt nicht nur die architektonische und kulturelle Bedeutung der Kaserne, sondern eben auch den Wandel, den sie im Laufe der Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte genommen hat. Wie hat sich denn diese Bedeutung verändert?
Wir wollten in dem Film auf jeden Fall den historischen Bezug herstellen, auch zu den Persönlichkeiten, die in dieser Kaserne als Schüler oder Lehrer gewirkt haben. Deshalb haben wir mit einem Ausschnitt aus dem Göttlichen Funken von Rudolf von Eichthal, dem Schriftsteller, begonnen und das Ganze ein bisschen umgesetzt. Und die Bedeutung hat sich im Wesentlichen nicht verändert, weil entweder war die Kaserne eben eine militärische Bildungseinrichtung oder eben eine Kaserne. Und das hat im Laufe der Jahre zwar gewechselt, bis heute immer noch beides abgebildet ist durch die Heerestruppenschule als militärische Bildungseinrichtung für Offiziere und Unteroffiziere und als klassische Kaserne für das Militärkommando Burgenland mit dem Sitz des Militärkommandos und der Heimat der Militärmusik des Militärkommandos Burgenland.
Wie gesagt, im vergangenen Winter war Premiere. Wie war es denn dann für Sie, diesen Film der Öffentlichkeit zu präsentieren? Ich meine, man hat eine Idee, geht mit der lang umher, dann wird sie umgesetzt und dann ist der Tag da, wo man sie der Öffentlichkeit präsentiert. Wie ist es Ihnen ergangen?
Wir waren natürlich sehr stolz über unser Produkt, keine Frage, aber man ist natürlich gespannt, was wird denn die Öffentlichkeit dazu sagen, und die Rückmeldungen waren wirklich sehr, sehr positiv. Wir haben den Film mittlerweile sehr, sehr oft gezeigt. Wir durften ihn auch bereits im Heeresgeschichtlichen Museum zeigen und haben den Film im Beisein der Frau Bundesminister dort der Öffentlichkeit präsentiert. Derzeit wird er immer noch aktuell nur bei Führungen in der Martin-Kaserne gezeigt. Aber wir haben auch vor, möchte ich nicht zu viel verraten, ihn dann der Allgemeinheit zu zeigen. Auf welcher Art und Weise das stattfinden wird, ist noch Teil von Verhandlungen.
Wie anstrengend war denn die Arbeit an diesem Film? Wie aufwendig? Was ist passiert?
Wir hatten ein knappes Zeitkorsett. Wir haben nur an den Wochenenden gedreht, damit eben nicht so viele Menschen in der Kaserne sind. Keine Soldaten herumlaufen, keine Fahrzeuge herumfahren, um dann permanent den Dreh zu unterbrechen. Haben uns also auf zwei längere Wochenende konzentriert und insgesamt in 6 Drehtagen den Film abgedreht, inklusive Interviews. Die Interviewpartner waren alle sehr, sehr diszipliniert, somit konnten wir den Zeitplan einhalten und auch der Wettergott war uns hold, was ja sehr wichtig ist, denn damit konnten wir, glaube ich, auch schöne Bilder der Martin-Kaserne produzieren.
Ist alles glatt gegangen oder können Sie uns verraten, ob zwischendurch vielleicht auch das eine oder andere Hoppala passiert ist?
Ja, es war schon eine lustige Geschichte. Wir hatten mitten in den Dreharbeiten zu den Interviews mit den Experten einen Bienenschwarm, der sich in einem Baum festgesetzt hat und es musste jemand kommen, den Bienenschwarm dann abholen. Das hat die Dreharbeiten etwas unterbrochen, aber nicht letztendlich boykottiert und wir haben den Film dann im Zeitplan beenden können.
Jetzt in unserem Zeitplan in Radio Burgenland extra ein Stück Musik. Und zwar wieder von der Liste meines Gastes, die Dire Straits mit Walk of Life.
Come to
Es geht heute um Kreide, Staub und Kragenspiegel, es geht um Bäume, es geht um ein Schwimmbad, es geht um Militärgeschichte und es geht um berühmte Namen. Denn schon seit dem 19. Jahrhundert prägt die Martin-Kaserne das Stadtbild von Eisenstadt wesentlich mit. Man kann sie heute gemeinsam kennenlernen mit Oberstleutnant Alexander Kovac in Radio Burgenland Extra. Denn ich glaube, Sie kennen dieses Haus wie wenig andere Menschen in dieser Stadt wahrscheinlich.
Ich bin im Jahr 1988 in die Martin-Kaserne eingerückt. Ich glaube, ich kenne die Kaserne gut. Gibt vielleicht sicher noch den einen oder anderen, der die Kaserne besser kennt wie ich. Aber auch ich entdecke immer wieder neue Ecken in der Kaserne. Ich bemühe mich auch mit ehemaligen Mitarbeitern, pensionierten Mitarbeitern zu sprechen, die vielleicht noch Dinge wissen, die ich eben selber nicht weiß. Habe zuletzt einen sehr interessanten Rundgang mit einem ehemaligen Mitarbeiter gemacht und mich besonders für die beiden Quellen, die wir in der Kaserne haben, die Au- und die Eichquelle interessiert, wie der Zufluss geregelt ist. Und dann gibt es ein paar so Schächte, wo man hineinklettern kann. Also durchaus eine interessante Geschichte. Und im Zuge der Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern kommen dann eben andere Geschichten zutage, wie die, und dort der ORF Burgenland sogar einmal eine Geschichte daraus gemacht, über eine seltene Fledermausart, die bei uns in der Kaserne zu Hause ist, einen Blitzschlag, der einen Teil des Gebäudes abbrechen hat lassen, oder einen gewaltigen Brand im Dachstuhl der Kaserne. Das sind so Dinge, die dann aufgearbeitet werden und im Zuge einer Führung dann auch präsentiert werden.
Sehen Sie die Kaserne als Ihr zweites Zuhause an?
Ich verbringe doch relativ viel Zeit dort, obwohl ich 6,5 Jahre im Ausland war und doch 15 Jahre weg von Eisenstadt in einer anderen Garnison. Aber das ist natürlich meine Heimatstadt und ich weiß die Schönheit dieses Gebäudes zu schätzen. Das Gebäude wurde 2013 bis 2016 durch das Bundesdenkmalamt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung renoviert und erstrahlt, glaube ich, jetzt in einer sehr schönen Ansicht. Und wenn man von Osten Richtung Eisenstadt zufährt, ist das sicher das dominante Gebäude. Und viele Menschen verwechseln das Gebäude immer mit dem Schloss Esterhazy.
Worin liegt denn für Sie persönlich die Besonderheit dieses Hauses?
Ja, das war der Ausfluss, die Errichtung des Gebäudes war der Ausfluss der Revolution 1848 und der Bedarf, dass man mehr Unteroffiziere und Offiziere ausbilden musste. Und das war quasi im Bildungssystem eine erste Stufe, bevor man dann die Soldaten an die Militärakademie geschickt hat, weil ja die Soldaten aus den verschiedenen Bereichen der K&K-Monarchie gekommen sind. Also spannend für mich ist zum Beispiel der Dienstplan, den diese Kadetten hatten oder auch die Militärunterrealschüler, der Oberrealschüler, weil hier wurde versucht, ein einheitliches Niveau zu erreichen, sprachlich. Es waren nicht immer alle in der Lage, Deutsch zu sprechen, sprachlich und vom Bildungsstandard in Mathematik, in Geometrie und so weiter und so fort, sodass die Soldaten dann eben an die Militärakademie geschickt werden konnten. Interessant ist und faszinierend für mich ist also, wie konsequent das damals eben betrieben worden ist, wie systematisch man sich das überlegt hat, wie das eben erfolgen muss, um das überhaupt zu erreichen mit diesen verschiedenen Anforderungen an die jungen Kadetten.
Apropos junge Kadetten, es gibt ein Schmankerl aus der Geschichte der Martin-Kaserne. Es hat nämlich ein Schwimmbecken gegeben in der Kaserne.
Genau, wir hatten zwei Möglichkeiten zu schwimmen. Das eine ist das K&K-Militär-Schwimmbad, das im Gelände, das immerhin 20 Hektar groß ist, gebaut worden ist, um den Soldaten eben Schwimmen beizubringen, war Teil der Ausbildung. Aber wir hatten, und das ist eher ungewöhnlich, auch ein Hallenbad, wenn Sie so wollen. Dem war angeschlossen ein Wannebad und ein Brausebad, was in der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr außergewöhnlich war, dass man bereits eine Brause besessen hat. Und die Soldaten konnten daher auch im Winter ein wenig schwimmen trainieren. Schwerpunkt war sicher zweifellos draußen, so groß ist das Becken nicht. Das Becken ist auch leider nicht mehr vorhanden, ist im Zuge einer technischen Aufrüstung der Heizung im Keller leider zum Opfer gefallen, aber die Räumlichkeiten in der Cafeteria sind heute noch Zeugen dieses schönen Bereiches.
Wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die Räume des Hauses, haben Sie die alle schon gesehen?
Also ich glaube, ich war in 90-95% der Räumen. Ich war auch schon in vielen schwierig zu erreichenden Bereichen der Kaserne, am Dachstuhl, also alleine einmal einen Blick vom Dach der Martin-Kaserne über die Stadt Eisenstadt zu ist eine besondere Sache. Ich war in den Kellerräumlichkeiten. Es gibt aber sicher noch den einen oder anderen Raum, eine Luke, wo ich vielleicht noch nicht drinnen war. Zuletzt war ich sogar unterm Springbrunnen in der Parkanlage drinnen. Das war auch interessant, wo man eben sieht, wie das Wasser, wo eben kein Pumpsystem war, so zugeführt worden ist, dass der Springbrunnen automatisch funktioniert hat. Und es ist jedes Mal faszinierend.
Apropos faszinierend, Sie führen ja auch Besucher, Schulgruppen zum Beispiel, durch die Kaserne. Wie sind denn da die Reaktionen?
Also wir haben unterschiedlichste Besucher, wie Sie bereits erwähnt haben, Schüler aus verschiedenen Schulen in Eisenstadt, hat auch mit den Persönlichkeiten als Kadetten und Lehrer, die in der Schule gewirkt haben, zu tun. Robert Musil war Kadett bei uns in der Schule, Rudolf von Eichtal und andere. Das weckt das Interesse der Schulen und die können eben sowohl Zeitgeschichte als auch eben literarisch hier einen Zusammenhang finden. Es kommen also Bildungseinrichtungen und es kommen auch Vereine zu uns und das Feedback ist wirklich mehrheitlich positiv. Also gibt da viele Leute, die begeistert sind. Das Gebäude erregt ohnehin aufgrund seiner Optik die Aufmerksamkeit vieler Eisenstädterinnen und Eisenstädter, aber auch der Leute rund um Eisenstadt im Bezirk. Und die sind dann sehr froh, wenn sie das erste Mal in die Kaserne hinein dürfen.
Musikalisch darf ich jetzt in Österreich bleiben und zurückgreifen auf die Musikvorschläge meines Gastes. Und da finde ich einen der größten, die Österreich jemals hervorgebracht hat. Jetzt gibt's Falco mit America.
Es war mit Bock- und Rollmusik nicht immer leicht in diesem Land. Was in mir sitzt, ist weiß gespritzt, das ist mir völlig klar. Obgleich ich Whisky check und du seitdem in USA ich war. Dort sagt Falco, you are wonderful, komm, hat's mir langsam gern. Wenn's meine Records trotzdem kaufen bittet, steht es mir nicht stern. Das Typische an mir, ich bin untypisch ganz und gar. Einmal hoch und einmal tief, einmal gespritzt, dann wieder klar. Ihr werdet's mir nehmen müssen, wie ich bin, ich sag's euch lieber gleich. Sagt's mir den nächsten schlanken Fuß, dann bin ich für euch live dabei. Amerika, hört ihr mal klar, was wir mal echt vermissen kann. London. Amerika, hört ihr mal klar, was wir mal echt vermissen kann. Amerika, na na, was spür auf Regen, come on. Amerika, na 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 na.
Der Spiegel sagte, Wien ist fuhren, wenn's der nicht war's, wer dann? Wann der Mister Smith klotzen hat, verkauf mir ja man kann. Der Herr war dick, das Madel slick, so den er allen fragt. What's your name? Er nimmt 2000 Cash, das Dirndl sagt. Ihr werdet's uns nehmen müssen, wie wir sind. Wir sagen's euch lieber gleich. Sagt uns den nächsten Präsidenten und wir sind left dabei. Schnitzel, ich gebe ihm 10 Glück auf Polnische in der Wachau. Yeah, that's really great, weiß ich eh, das macht 100. Na na, Schilling, nicht Dollar. Übertreiben wollen wir's nicht.
Amerika,
Extra.
Zu Gast heute in Radio Burgenland Extra, Oberstleutnant Alexander Kovac aus Eisenstadt. Ja, und der ist nicht nur ein echter Kenner der Martin-Kaserne in der Landeshauptstadt, sondern er ist auch Obmann des Militärhistorischen Vereines Burgenland. Herr Kovac, welche Aufgaben hat sich denn dieser Verein gesetzt?
Die Forschungen um die Kaserne haben 2018 begonnen und am 30. April 2024 haben wir schließlich diesen Militärhistorischen Verein Burgenland gegründet, mit dem Zweck der Erforschung militärhistorisch bedeutsamer Ereignisse, militärhistorisch bedeutsame Personen und Gebäude, immer mit Bezug auf das Burgenland. Und die Forschungsergebnisse wollen wir natürlich auch präsentieren in Publikationen, in dem Film, der bereits angesprochen wurde, oder auch in Tondokumenten. Wir arbeiten auch gerade daran, eine Homepage zu erstellen, damit wir die Forschungsergebnisse dort auch ein bisschen präsentieren können. Und nachdem wir ja kein Museum im klassischen Sinn sind, wo man jeden Tag hineingehen kann, möchten wir das Ganze auch digital zur Verfügung stellen mit einer Informationstafel vor der Kaserne, wo man dann mit einem QR-Code letztendlich auf die Homepage kommt. Wir haben 2021 und 2023 bereits an der Langen Nacht der Museen teilgenommen. Wir haben am Tag des Denkmals teilgenommen. Wir haben zwei Symposien abgehalten zur Landnahme des Burgenlandes im Jahr 1921. Haben hier auch das einzigartige Dokument einer Steinplatte errichtet in der Kaserne. Und das ist das einzige Denkmal im ganzen Burgenland, wo alle Gefallenen drauf sind. Wir haben auch die Geschichte dieser Gefallenen aufgearbeitet und aufbereitet und im Zuge eines Symposiums präsentiert. Und voriges Jahr die Aufforstung der sogenannten Kaiserallee, das ist die Straße, die südlich Richtung Martin-Kaserne führt. Hier waren doch wenige Bäume mehr vorhanden und die Stadtgemeinde Eisenstadt hat im Zuge der Partnerschaft mit dem Militärkommando Burgenland hier 32 Bäume zur Verfügung gestellt und wir konnten diese Allee wieder aufforsten.
Sie haben es gesagt, seit 2018 gibt es den Verein. Wie fällt denn nach diesen fast 7 Jahren jetzt einmal eine Bilanz aus?
Es ist eigentlich mehr gelungen, als wir erwartet haben. Also neben der Ausstellung, die wir 2019 zuerst präsentiert haben, wo wir mit zwei Vitrinen und einigen Schautafeln begonnen haben, haben wir jetzt im zentralen Raum in der Halle, wo man in der Mitte im Mittelschiff hineingeht, im sogenannten Vestibül, eine komplette Ausstellung, die von der Monarchie beginnend mit Beginn des Baus im Jahr 1853 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges alles bereits darstellen können. Und wir arbeiten bereits jetzt wieder an einer Erweiterung der Ausstellung, weil wir einen zusätzlichen Raum dazu bekommen. Wir haben dieses Denkmal errichtet. Das ist sicher ein historischer Moment, weil das gab es nicht. Es gibt viele Denkmäler zur Landnahme des Burgenlands, wo aber immer nur einige wenige Leute draufstehen, die in dem Bereich gefallen sind. Und aktuell arbeite ich an einem spannenden Projekt, wo wir versuchen werden, eine Kaiserbüste wiederherzustellen. Hier gibt es nur wenige historische Fotos, aber mit der Schule, dem TGM in Wien, werden wir versuchen, unter Ausnutzung der künstlichen Intelligenz diese Büste nachzurekonstruieren und letztendlich mit einem 3D-Druckverfahren wiederherzustellen. Und dann möchten wir die Büste auf dem Sockel, den haben wir noch, auch wieder repräsentativ in die Parkanlage einbetten.
Es geht also auch um die historische Erforschung des Hauses und die soll nicht nur für Soldaten erlebbar sein. Sie haben es schon angesprochen, zum Beispiel Lange Nacht der Museen. Es geht Ihnen auch um eine Öffnung nach außen.
Das war auch die Vorgabe des Militärkommandanten. Wir haben uns entschieden, die Geschichte der Martin-Kaserne zu erforschen und sie nicht nur den eigenen Mitarbeitern darzustellen, sondern auch tatsächlich der Bevölkerung zu öffnen. Wir sind kein klassisches Museum, das heißt, es gibt eben nur bestimmte Öffnungszeiten, wo wir hier Führungen anbieten, aber das Interesse ist wirklich unglaublich groß. Also erst vor 14 Tagen hatte ich in drei Gruppen 200 Personen wieder und ich gehe davon aus, dass wir bei der Langen Nacht der Museen am 4. Oktober wieder viele Besucher in der Martin-Kaserne begrüßen werden können.
Es gibt auch ganz viele spannende Geschichten sozusagen auch zu entdecken, zu erfahren.
Ja, seitdem wir mit unserem Museum uns geöffnet haben, gibt es viele Leute, die uns Schaustücke bringen. Vor kurzem hat mir eine Dame ein Buch bei der Wache hinterlegt mit einer persönlichen Unterschrift, einer Widmung in dem Buch von Rudolf von Eichthal. Es gibt viele Leute, die bringen etwas vorbei, sagen, sie braucht es eh nicht mehr, aber vielleicht können sie es in der Ausstellung benutzen. Und besonders die Besucher sind immer wieder für Schmankerl gut, das muss ich wirklich sagen. Es ist faszinierend, da kommen Leute herein, die in den 50er Jahren ihren Grundwehrdienst in der Kaserne gemacht haben, haben ihr Wehrdienstbuch mit, um bei der Führung zu zeigen, ich war wirklich da eingerückt. Und das ist schon wirklich schön zu sehen, wie emotional diese Leute mit dieser Kaserne verbunden sind. Wir haben viele Geschichten, die sich zum Beispiel mit den Russen beschäftigen. Wir haben in der Kapelle, die wirklich das Herzstück der Kaserne ist, es ist das einzige Objekt in der Kaserne, das über zwei Stockwerke geht, also der einzige Raum. Da haben die Russen in der Besatzungszeit hier eigentlich ein Lager eingerichtet gehabt, ein Logistiklager, und haben dann dort auch teilweise herumgeschossen. Also man sieht also Einschüsse an der Wand. Es gibt dann eine Geschichte, wo ich dann in Eisenstadt durch die Fußgängerzone gehe, wo mir eine alte Dame anspricht und sagt, ja, ich habe damals für die Russen gearbeitet, wie die in der Kaserne waren und mir ihre Geschichte erzählt. Also es gibt ganz viele Geschichten, die sich da ergeben. Und ich freue mich, dass es immer noch ein großes anhaltendes Interesse gibt, die Geschichten in der Kaserne zu hören. Und ich freue mich schon auf die Besucher bei den nächsten Führungen.
Wir bleiben jetzt aber noch in der Gegenwart mit Gefühlvollem von Robbie Williams. Denn Angels steht auch auf der Musikliste von meinem Gast Alexander Kovac.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead.
forsake me. I'm loving angels instead.
Es ist ein eindrucksvolles Gebäude und es prägt die Landeshauptstadt schon seit fast 170 Jahren, die Martin-Kaserne in der Silvesterstraße in Eisenstadt. Er geht dort ein und aus, Oberstleutnant Alexander Kovacs, mein Gast in Radio Burgenland Extra. Sie sind ja gebürtiger Eisenstädter, sind 55 Jahre alt und seit 1988 beim österreichischen Bundesheer. Was hat Sie denn damals eigentlich bewogen, zum Heer zu gehen?
Ja, ich bin ein ausgebildeter Informationsoffizier und wie ich noch in der Schule im ORG Wolfgarten damals zur Schule gegangen bin, kam einer dieser Informationsoffiziere in die Schule und hat uns über das österreichische Bundesheer informiert und über die Ausbildung, die dort möglich ist. Und ich habe mich damals eben für die Offiziersausbildung entschieden, gemeinsam mit mehreren anderen Klassenkameraden. Ganz weiß man ja nicht, worauf man sich einlässt, und im Zuge der Ausbildung kommt man dann drauf, ist das etwas für mich für länger oder ist das etwas, das ich nach meinem Grundwehrdienst abschließen möchte. Ich habe mich dann entschieden, eben auch nach einem Auslandseinsatz beim österreichischen Bundesheer zu bleiben und habe es bis jetzt nicht bereut, weil einfach eine abwechslungsreiche Tätigkeit ist mit vielen verschiedenen Ausbildungen, die ich sowohl im Inland als auch im Ausland bis jetzt erleben durfte.
Sie waren für die Pressearbeit zuständig und sind heute in der Personalabteilung, haben dazwischen auch noch andere Dinge gemacht. Was liegt Ihnen am meisten?
Ja, die Aufgabe als Presseoffizier ist durchaus eine spannende, eine Organisation zu vertreten, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, macht Spaß. Dorther stammt auch aufgrund meiner Ausbildung zum Presseoffizier die Fähigkeit, eben einen Film zu produzieren. Und ich hatte die Ehre, für drei österreichische Generäle bei OEV Altea, das ist die älteste Mission der Europäischen Union, der Pressechef im Ausland zu sein. Das war sehr, sehr interessant. Das ist Medienarbeit auf internationalem Niveau. Macht man dort einen Fehler, steht es in der New York Times oder in einer Zeitung in England oder in Deutschland. Und hier Kampagnen zu machen etc. Eine Kampagne besteht aus Radio, Fernsehspots, es gibt Billboards, also Plakate. Wir haben Werbungen in Zeitungen geschalten. Wir haben im Kino Werbungen gemacht etc., um eine Übung zum Beispiel anzukündigen. Sehr abwechslungsreich und sehr fordernde Tätigkeit.
Aber Sie haben aus dieser Zeit auch viele Freunde mitgenommen, bis in die heutige Zeit.
Das stimmt. Ich habe, glaube ich, Kontakte und ich habe beim letzten Einsatz mit 19 anderen Nationen gearbeitet und die Kontakte bleiben, wenn man gemeinsam im Einsatz ist, ist das schon sehr, sehr verbindend und die Erlebnisse möchte ich nicht missen und ich habe viele meiner Kameraden im Ausland auch bereits besucht.
Kommen wir zurück ins Burgenland, zu Ihnen persönlich noch. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere Titel eingeheimst, sage ich so, Oberstleutnant, Amtsdirektor, Regierungsrat. Wie wichtig sind Ihnen denn Titel?
Ja, eigentlich gar nicht, aber die Titel ergeben sich auf meiner Tätigkeit. Ich bin ein Zivilbediensteter des Bundesheeres, der eben auch eine Uniformtrageerlaubnis hat. Ich habe einen militärischen Dienstgrad, der ist eben Oberstleutnant und die anderen beiden Titel kommen aus der Tätigkeit als Beamter der allgemeinen Verwaltung für das Bundesministerium für Landesverteidigung.
Wir zwei haben uns geeinigt auf Herr Kovacs. Also Herr Kovacs, noch ganz persönlich, Sie sind in Eisenstadt geboren, sind hier in die Schule gegangen, Sie leben hier, sind also wirklich ein leidenschaftlicher Eisenstädter. Was gefällt Ihnen denn an dieser Stadt?
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, Eisenstadt. Selber erkennen tue ich das jedes Mal, wenn ich aus dem Auslandseinsatz auf Heimaturlaub komme. Ich bin erst dann angekommen, wenn ich denn eine Runde durch meine Stadt gemacht habe, um zu sehen, was hat sich denn da verändert. Aber dann bin ich wirklich auch wieder zu Hause. Und obwohl ich 6,5 Jahre im Ausland war und 15 Jahre militärisch in Österreich in einem anderen Ort stationiert war, ist es schon ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, den ich nicht wegdenken möchte. Eisenstadt bedeutet wirklich Heimat für mich.
Ja, und da ist nichts passender als der nächste Titel, I am from Austria. Hier ist Reinhard Fendrich.
Die hohe Zeit ist lang vorüber, und auch die Hölle hast hinter dir. Von Ruhm und Glanz ist wenig übel. Sag mal, wer zieht noch den Hut vor dir? Außer mir. Ich kenn die Leute, ich kenn die Ratten, die Dummheit, die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten, jederzeit. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehr ich hin. Da schmützt das Eis von meiner Seite. Wir von einem Gletscher im April, auch wenn wir's schon vergessen haben. Ich bin der Opfer, du mein Stamm. So wie der Wasser teuerwärts rinnt, unwiderstehlich und so hört, fast wie die Tränen von einem Kind, wird auch mein Blut auf einmal schnell. Sag ich, am Mensch, da wird wohl stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am from Austria. I am from Austria. Es waren die Stärke oft zu beneiden. Heut flieg ich noch viel weiter vor, bis ich die Welt nur von der Welt. Wer kann verstehen, wie weh das manchmal tut, da kann ich machen, was ich will. Da bin ich her, da kehr ich hin, da schmützt das Eis von meiner Seite. Wir fallen Gletscher im April, auch wenn wir's schon vergessen haben. Ich bin der Opfer, du Meister. So wie der Wasser teuerwärts rinnt, unwiderstehlich und so hört, fast wie die Tränen von einem Kind, wird auch mein Blut auf einmal schnell. Sag ich, am Mensch, da wird voll stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am from Austria. I am from Austria. I am from Austria.
Wer ein Haus hat, der weiß, es gibt immer irgendetwas zu tun. Überhaupt dann, wenn es ein so großes Haus ist wie die Martin-Kaserne in Eisenstadt. Ein Haus aus dem Jahr 1858 und restaurieren ist ein Schlagwort, das fast immer zählt. Die Kapelle ist schon restauriert worden, auch die Natursteinfassade und die historischen Umfassungsmauern. Herr Kovac, es ist also schon wirklich vieles geschehen.
Und derzeit ist die Kaserne, glaube ich, in einem sehr, sehr guten Zustand. Kleine Instandsetzungsarbeiten sind immer notwendig. Vor kurzem wurde auch Fernwärme hier im Bereich der Kaserne eingeleitet. Somit kam es eben auch zu Bauarbeiten, aber die sind ja rund in Eisenstadt ebenfalls passiert. Kleine Verbesserungsarbeiten wie das Fenster, die zum Beispiel Holzfenster sind, die dann vom Wind vielleicht einmal zugeschlagen werden, instand gesetzt werden müssen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist jeder, der ein Haus hat, leider Daily Business. Aber grundsätzlich ist die Kaserne jetzt in einem guten Zustand. Wo wir versuchen, als militärhistorischer Verein auch ein bisschen mitzuwirken, ist, dass wir historische Anlagen, die es innerhalb der Kaserne gibt, versuchen, möglichst nah an die Realität der Vergangenheit wieder heranzuführen, den Park ein bisschen herzustellen. Die Büste habe ich bereits angesprochen. Wir haben die Kaiserallee hergerichtet. Wir versuchen auch mit einigen Bänken dort drinnen, das ein bisschen angenehmer zu gestalten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir arbeiten an kleinen Dingen. Die Ausstellung ist so ein Teil zum Beispiel. Und hier die Erweiterung mit einem Raum, Grundsätzlich ist aber, glaube ich, die Kaserne seit der Renovierung 2013 bis 2016 in einem sehr guten Zustand.
Den Park haben Sie angesprochen, das ist ja auch eigentlich ein Juwel, das man gar nicht kennt. Da gibt es einen Teich, da hat es früher mal ein Schwimmbad gegeben.
Genau, die Militär K&K Militärschwimmschule war dort untergebracht. Das war ein Naturbecken, das heißt, das Wasser kam aus einer der beiden Quellen, die ich bereits angesprochen habe. Und derzeit wird die Schwimmanlage nicht benutzt, also ist eher ein Teich geworden und keine Schwimmanlage mehr. Aber der Park an und für sich wird schon bewirtschaftet. Wir haben ja eine Laufstrecke drinnen, wir müssen unsere sportlichen Limits erbringen jährlich. Und somit ist die Kaserne eigentlich rundherum genutzt. Und aktuell werden eben keine besonderen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.
Grundsätzlich ist ja die Kaserne ein sehr abgeschlossener Ort, logischerweise. Aber man will ja die Kaserne öffnen, der Gesellschaft gegenüber, sage ich mal. Was sind denn so die nächsten Schritte?
Wir haben geplant, dass wir wieder an der Langen Nacht der Museen teilnehmen wollen. Wir werden auch bei der Veranstaltung 70 Jahre Bundesheer gemeinsam mit der Stadtgemeinde Eisenstadt einen Auftritt in der Fußgängerzone haben im September 2025 und dort wird auch der Film mehrmals gezeigt werden, weil das Interesse in der Bevölkerung immer noch da ist. Wir haben vor, dass wir auch ein Kulturtool einrichten werden als Militärhistorischer Verein. Das soll sich K&K nennen, Kaserne und Kultur, ist der Geschichte geschuldet. Und wir wollen hier mit Kulturveranstaltungen, Lesungen, Vorträgen, vielleicht auch kleine Konzerte hier ein bisschen etwas zur Aufarbeitung der Geschichte, Informationen über die Kaserne beitragen oder vielleicht auch für die Büste, die ich angesprochen habe, ein bisschen ein Geld einspielen, sodass wir die Büste dann auch historisch wertvoll wiederherstellen können.
Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das alles sehen, was tue ich?
Man ruft am besten beim Militärkommando Burgenland an, am besten bei mir. Ich kann auch kurz meine E-Mail-Adresse sagen, das ist die einfachste Variante, alexander.kovac@bmlv.gv.at. Kann man sich einen Termin ausmachen, sodass wir hier in einem 2 Stunden dauernden Programm die Geschichte der Martin-Kaserne inklusive dem Film auch abarbeiten können.
Welche Dinge kann man denn da entdecken im Rahmen einer solchen Führung?
Es ist eine Führung durch das Haus, das heißt, man sieht ein 147 Meter langes Gebäude, das 47 Meter breit und ungefähr 30 Meter hoch ist. Und wenn man davor steht, sieht man erst, wie groß dieses Gebäude tatsächlich ist. Wir machen einen kleinen Rundgang in der Kaserne, wir schauen uns die Ausstellung im Vestibül an, besuchen die Kapelle und zum Abschluss gibt es dann im Festsaal den Film Kreidestaub und Kragenspiegel, der rund eine halbe Stunde dauert.
Ich möchte Sie noch gerne fragen, was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsplatz in der Kaserne?
Ich mag den Platz rund um den Springbrunnen, dort wo wir auch die ganzen Steine aufgestellt haben. Ich sage immer liebevoll Stonehenge dazu, das sind die Steine der Kasernen, die aufgelassen worden sind, wie zum Beispiel die Seekaserne in Ogau, die Berger Kaserne in Neusiedl am See und so weiter. Und dieser Platz, den nutzen wir mittlerweile auch zum Antreten für Feierlichkeiten, Ehrungen, Angelobungen. Hat schon einen besonderen Flair, also ein bisschen eine Parkanlage. Und dort wünsche ich mir auch, dass dann die Büste von Kaiser Franz Josef auf der Säule wieder aufgestellt wird.
Weil wir gerade beim Wünschen sind, was wünschen Sie denn der Martin-Kaserne in Eisenstadt?
Dass sie weiter in so gutem Zustand bleibt, wie sie gerade ist. Und als Soldat wünsche ich mir natürlich immer Frieden. Viele Menschen glauben ja immer, dass Soldaten besonders affin sind zu kriegerischen Dingen. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche mir, dass die Soldaten in dieser Kaserne niemals in meinem Leben in einen Krieg verwickelt sind.
Schöne Worte zum Abschluss, Herr Oberstleutnant. Ich darf Ihnen viel Erfolg wünschen mit Ihren vielen, vielen Dankeschön. Projekten rund um die Martin-Kaserne in Eisenstadt. Und selbstverständlich vielen Dank für Ihren Besuch in Radio Burgenland Extra.
Danke für die Einladung.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Nach Amoklauf, alle Verletzten auf Normalstation. Österreichischer Filmpreis, Moha Rawe als bester Regisseur ausgezeichnet. Die Nachrichten mit Paul Kacker. Nach dem Amoklauf in Graz liegt keines der verletzten Opfer mehr auf der Intensivstation. Wie die Ärzte in einer Pressekonferenz mitgeteilt haben, sind alle auf die Normalstation der verschiedenen Spitäler verlegt worden. Aus Graz, Hanna Kudulic.
7 Patienten sind am Dienstag am Uniklinikum operiert worden. Eine Person ist dort am Abend an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Am UKH sind 4 Patientinnen und Patienten operiert worden. Am LKH West ist ein Patient mit einem Bauchschuss eingeliefert worden. Er ist auch operiert und intensivmedizinisch versorgt worden. Mittlerweile sind alle Personen wieder auf der Normalstation, sagt Christian Kammerlander, ärztlicher Direktor des UKH Graz.
Neben dieser medizinischen Erstversorgung ist es jetzt natürlich unsere Aufgabe, hier eine entsprechende Abschirmung dieser Patientinnen zu haben, eine psychische Betreuung zu haben.
65 Rettungsfahrzeuge, davon 3 Notarztfahrzeuge und 3 Rettungshubschrauber waren am Dienstag im Einsatz. Für alle Helferinnen und Helfer, auch für die Ärzte, waren die Einsätze alles andere als einfach. Wolfgang Köhler, ärztlicher Direktor des Uniklinikums.
Für die wir umgehend eine psychologische Unterstützung bereitgestellt haben.
Und auch am LKH West gibt es psychologische Unterstützung. Dort arbeiten auch 2 Personen, deren Kinder beim Amoklauf verstorben sind.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien muss die genaue Zahl der Toten offenbar durch DNA-Vergleiche ermittelt werden. Vor kurzem hat die indische Polizei erklärt, es gebe mehr als 290 Tote. Andere Quellen sprechen von mehr als 260. Ein Überlebender ist gefunden worden. Das Flugzeug der Gesellschaft Air India ist Sekunden nach dem Start aus 200 Metern Höhe auf ein Gebäude der Stadt Ahmedabad in Westindien gestürzt. Warum, ist unbekannt. Die irische Billigfluglinie Ryanair bestraft künftig randalierende Passagiere. Wer randaliert und aus dem Flugzeug geworfen wird, muss 500 Euro Strafe zahlen. Das soll von inakzeptablem Verhalten an Bord abschrecken, wie Ryanair mitteilt. Ryanair hat mehrfach über Probleme mit betrunkenen Passagieren geklagt und gefordert, Alkohol auf Flughäfen